Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Heute mit unseren Digitalexperten Janine, Alex und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer neuen Ausgabe von Digital Chili. Dieses Mal dabei mit einer leicht ledierten Stimme unsere Changeneen. Mal sehen, ob man sie stimmlich noch erkennt. Und wie immer mit derselben Stimme unser lieber Thorsten. In die Runde, wie geht's euch?
Ja, besser würde ich mal so sagen. Also ich hatte irgendwie so ein gefühlter Supervirus heimgeholt und lag jetzt ziemlich lange flach. Aber es geht mir jetzt so langsam wieder besser und ich habe auch heute gemerkt, so, ja, der Virus ist weg, jetzt ist nur noch der Infekt da. Also, das sind schon mal 50%. Ich hoffe, meine Stimme hält. Aber ich bin guter Dinge, dass das heute besser wird.
Mensch, das tut mir leid, den Namen, den ich nicht aussprechen darf. Weil ich nämlich nach der letzten Folge, nachdem meine Familie die ganze Zeit gehört hat, zu mir gesagt hat, so, jetzt üben wir mal den Namen von deiner Co-Moderatorin, den ich heute nicht ausspreche. Weil ich kann ihn einfach nicht sprechen. Mir ist es genetisch nicht mitgegeben worden, deinen Namen richtig auszusprechen. Janine. War das richtig? Nee.
Aber es klang schon richtig gut, so kurz davor. Wow. Aber
ja, du bist ganz, ganz kurz davor. Wirklich ganz kurz davor, ja. Ist halt kein, ja, ich bin ja nicht mit Sch geschrieben, sondern mit J, aber machen wir mal
anders. Ich kann das nicht aussprechen als gebürtiger Sachse, das funktioniert einfach nicht.
Aber trotzdem, also bei der 100. Folge kannst du es, spätestens dann.
Bleiben wir einfach bei Changeneen, passt.
Eben, Changeneen ist wunderbar. Haben wir ja auch zuletzt gesehen, musste ich leicht schmunzeln, dass dich da einige Kollegen jetzt schon tatsächlich in der Begrüßung quasi so anschreiben. Da habe ich ja beste Arbeit getan.
Ja, das ist super, super witzig. Anscheinend hast du da echt ein gutes Personal Branding hingelegt.
Die Rechnung kommt später. ja, vielleicht liegt es ja auch ein bisschen daran, dass ich heute das ein bisschen besser aussprechen kann, weil ich heute so ein bisschen Motion Sickness habe. Kommen wir vielleicht auch mal zum News der Woche, direkt eine super Überleitung. Motion Sickness, ich hatte heute früher schon einen LinkedIn-Beitrag geschrieben zum Thema, dass Microsoft seine Office und Copilot Produktpalette für die Apple Vision Pro angekündigt hat. Beziehungsweise angekündigt ist wie in der Vergangenheit. Sie wurde, glaube ich, am Freitag offiziell released. Was ist die Apple Vision Pro? Alex, du als alter Apple-Jünger, ich habe eigentlich gedacht, du hast sie jetzt schon auf, wenn wir hier sprechen.
Ja, noch nicht ganz. Ich arbeite dran. Nein, also ich muss mir das erstmal verdienen. Dieses Teil kostet ja in der Rohversion ohne alles $3,500. Dazu dann noch irgendwelche Kleinigkeiten, so wie die Hülle, ja, nochmal $300. Also man kommt irgendwie, wenn man, glaube ich, allen Spaß drum umkauft, inklusive nochmal Aufsätze, also korrigierte Dioptrien, kann man auch nochmal dazu kaufen, so Gläser, landet man irgendwie bei $4,500. Also hey, Chicken Shit, ja, Portokasse. Nein, aber was es ist, im Prinzip eine 3D-Brille. Sehr einfach zu sagen, ja, also eine VR-Brille, um es deutlicher zu machen, Virtual Reality. Das heißt, es ist ganz cool, wenn man das Ding auf der Nase hat. Man bewegt den Kopf und kann im Prinzip das, wenn man so einen schönen, so einen Curved-Bildschirm, so ein Monster, was ich vor mir habe, sich vorstellt, dann kann man wirklich den Kopf hin und her drehen und sieht dann alle Apps da drauf, ja, und damit arbeiten. Es geht auch tatsächlich etwas virtuell Dinge anzutippen, das funktioniert. Das Schreiben allerdings ist noch sehr, sehr, sehr aufwendig. Das ist nicht so einfach mit einer virtuellen Tastatur. Was ganz cool ist, ist so ein Überblenden-Modus. Also du hast dann die Möglichkeit, aus VR AR zu machen, also Augmented Reality. Sprich, du siehst dann eine Person, die im Raum ist, in deinem Bildschirm. Ist ein bisschen bizarr, aber solche Dinge gehen damit. Es ist nett und teures Spielzeug. Aktuell für meinen Use Case, nein, ich habe keinen Use Case, sprich für mich nicht zu gebrauchen. Vom Geld mal abgesehen.
Ich hatte jetzt einige Hands-on-Videos gesehen und die meisten, also fast alle Videos haben irgendwie so als Conclusion am Ende gehabt, geiles Erlebnis, aber was mache ich jetzt damit? Ne? Und
genau.
Deswegen habe ich auch so heute auch so ein bisschen Motion Sickness. Motion Sickness bedeutet ja, dass man, wenn man eine Zeit lang mit dieser Brille verbringt oder mit irgendeiner Virtual Reality Brille und aufgrund dieser ich sag mal, Bildwiederholungsfrequenz, glaube ich, und diesen Lags, die da drin sind, diesen Micro-Lag, kommt dein Gehirn nicht mehr mit und dir wird schlecht. Ne? Wie als wenn du irgendwie im Auto fahren aufs Notebook schaust und auf dem Beifahrersitz sitzt. So ungefähr das ähnliche Gefühl ist das. Ich wollte das heute mal austesten, weil ich im letzten Jahr mich leicht influenzen habe von ein paar Leuten. Hatte ich mir von Meta das Pendant dazu gekauft, was im Übrigen jetzt hardware-technisch jetzt gar nicht mal so viel schlechter ist als die Apple Vision Pro. Ich weiß, die Apple Vision Pro, die hat, glaube ich, 4K OLED-Linsen drinne. Das hat die Meta Quest nicht. Und das ganze haptische Feedback und die ganzen Geschichten soll wohl sehr viel besser sein. Letztendlich ist es trotzdem eine VR-Brille auf sehr hohem Niveau, die von Meta. Und die kostet tatsächlich nur ein Fünftel, ne? Nicht mal, oder ein Siebtel sogar. Ich glaube, 500 Euro hat die gekostet bei uns. Warum habe ich die heute aufgehabt? Weil ich wollte mal schauen, nach der Ankündigung von Microsoft, dass man jetzt die Office-Apps benutzen kann, wollte ich mal schauen, weil das hatte ich in Erinnerung, das ging doch auf der Meta-Quest auch. Deswegen hatte ich die heute mal rausgekramt. Rausgekramt ist übrigens das richtige Wort, weil seitdem ich die gekauft habe, habe ich sie noch so gut wie nicht benutzt.
Aber Hauptsache du hast die Wirtschaft angekurbelt. Du hast was Gutes getan. Ist doch gut. Und Facebook braucht das.
Die Kids mögen die sehr, weil im Gegensatz zu der Apple Vision Pro gibt es Anwendungsgebiete für die Meta Quest, nämlich Spiele. Sag mal, weil das Spiele-Universum auf der Meta Quest ist viel, viel größer als was du bei Apple aktuell hast. Und tatsächlich gibt es auch auf der Meta-Quest die Office-Suite, zumindest PowerPoint, Excel, Word und Microsoft Mesh gibt es auf der Meta-Brille. Das heißt, auch mit der Meta-Brille kannst du in Team-Meetings virtuell einsteigen und kannst da diesen Mesh-Modus benutzen. Das könnt ihr heute schon mal schauen, wenn ihr in euer Teams heute reingeht, kannst du ja unten deinen Avatar jetzt mittlerweile gestalten. So ist es mir auch möglich, das habe ich heute mal getestet, wenn ich mich mit meinem Firmenaccount anmelde, auch mit der Meta-Brille im Microsoft Mesh, sehe ich meine Teams-Meetings, die demnächst starten. Bedeutet, ich kann also mit diesem Mesh-Modus quasi in die Meetings dazu. Und ihr würdet mich dann quasi, wenn ihr bei Teams die Ansicht Mesh anwählt oben, da kannst du ja oben auswählen, hier Galerie-View oder Mesh-View, würdet ihr mich dort quasi auch artikulieren sehen. Fand ich sehr spannend und hat natürlich das ganze Thema mit der Apple Vision Pro für mich jetzt noch unsinniger gemacht. Also, das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Ich habe mir heute so überlegt, warum hat Microsoft das angekündigt, Teams auf der Apple Vision Pro? Ich glaube, der Hintergrund ist, dass Teams ja dieses allumfassende, weltweise Kommunikationstool sein soll. Und dann musst du es eben auch auf so einer Apple-Brille veröffentlichen. Weil ich glaube, die Apple Vision Pro in der aktuellen Version wird es nicht in jedem Haushalt schaffen. Ne, schon alleine auf, was du gesagt hast, Alex, aufgrund der 4.000-Dollar-Hürde, die man dort hat. Ja, das ist meine Meinung zu dieser Apple Vision Pro. Aber schon spannend, ne? Also wenn man das sieht, diese Glasoptik mit diesem Metallrahmen, die es im Übrigen auch sehr schwer werden lässt. Ne? Also im Gegensatz zu der Meta-Brille, ist dieses Teil ja aus Glas und Metall und ist wohl noch sehr viel schwerer als die Meta. Schöne Spielerei, auch wenn ich so ein Early Adopter bin, werde ich mir sie wahrscheinlich nicht zulegen.
Ich muss halt auch ehrlich gesagt, bei diesem ganzen Thema stelle ich mir immer eine Frage, was macht das eigentlich mit uns? Ne? Also ich meine, damals gab es noch keine Bildschirme, wir hatten Bildschirme, jetzt brauchen viele Leute beispielsweise auch eine Brille. Das heißt, ich stelle mir halt bei diesen ganzen Themen, klar, auf der einen Seite ist ein schönes Spielzeug, was du da auch sagst, ne, Thorsten, auf der anderen Seite stelle ich mir halt auch die Frage, was macht das mit uns in Zukunft? Also auf der einen Seite mit der Gesundheit, mit der Mentalität, mit unserem Körper, das heißt, wie wirkt sich das auf uns aus, wenn wir jetzt beispielsweise immer so eine Brille tragen, wenn wir Meetings haben, wenn wir arbeiten, wir sehen alles vor uns, wir setzen die Brille ab und auf einmal sind wir wieder in der Realität angekommen. Ne? Also ich frage mich wirklich, was macht das mit uns, wenn wir so eine Brille jeden Tag nutzen würden?
Also wenn du die aktuelle Generation nimmst, die jetzt draußen ist, macht's auf jeden Fall einen starken Nacken mit dir. Ne? Also du kriegst einen starken Nacken bei diesen schweren Geräten. Als Tipp, was man mal anschauen könnte, ich hatte mir, einer der Reviewer war Casey Neistat, das ist so ein YouTube-Influencer aus New York. Der hatte ein sehr cooles Video über die Brille gemacht. Der hat die nämlich aufgesetzt und ist einfach durch New York gelaufen mit dieser Brille auf. Also ist auch in die U-Bahn gegangen mit der Brille, wo es übrigens nicht funktioniert, aufgrund der Beschleunigung. Da kommt die Brille nicht damit zurecht. Das war auch sehr spannend zu sehen. Und er hat am Ende gesagt, man fühlt sich auf einmal sehr einsam. Und das Witzige ist, er saß auf so einem Sitz auf dem Times Square. Und das ist schon sehr witzig, wenn du am Times Square sitzt in New York und sagst, es fühlt sich einsam an. Und auf der anderen Seite sagt er aber auch, dass es genau diese Apple Vision Pro gibt dir das Gefühl, wohin dieses ganze Thema Computing hingeht. Und spätestens dann, wenn das Ding nicht mehr so eine große, schwere Brille auf deinem Kopf ist, sondern alles in deiner Sonnenbrille integriert ist, dann wird das für dich Realität werden.
Ganz genau. Dahin wird auch die Reise gehen. Das war ja auch der Ansatz vom Metaverse von Tag 1 an, also ein Metaversum zu schaffen. Ich spiele auf das konkret von Meta an, dass sich darin die Menschen wiederfinden. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ding eben leichter ist. Und zurück zu deiner Frage auch, Janine. Die Nutzung, überleg mal, wie viel Hardware wegfallen würde, ja, was du alles an Kabeln und Monitoren und sonst was alles nicht mehr brauchst, wenn du eben so eine Brille hast und damit alles machen kannst. Dann bist du frei im Raum beweglich. Wenn das Virtual Touch entsprechend funktioniert, ja, dann kannst du entsprechend, das geht ja zum Teil schon mit der Apple Vision Pro, dass du einzelne Fenster wegschieben kannst. Ja, das funktioniert über entsprechende Gesten, aber längst noch nicht so flüssig, wie man das erwarten würde, dass man sagen kann, okay, ich schaffe jetzt die ganze Peripherie-Hardware ab. Definitiv aber nicht.
Das Witzige, Alex, dabei ist, dass im Gegensatz zu der Brille von Meta, wo ich ja quasi diese Joysticks habe, hast du ja bei der Apple-Brille keine Joysticks mehr. Du fokussierst quasi deinen Mauszeiger, sage ich mal, den es da nicht gibt, mit deinem Auge. Der hat also so ein Eye-Tracking. Das heißt, du schaust auf das Element, was du anklicken willst und machst dann diesen Fingertipp. Und das ist schon, das muss wohl sehr gut funktionieren mittlerweile schon.
Ja, da sind sie schon sehr gut, das stimmt, ja. Und das ist ja genau die Idee, und das bringt uns schon fast zum nächsten Thema, glaube ich mal, dass du mit deinen Gedanken, ja letztlich, das ist ja das Ziel, wo es hingeht, mit deinen Gedanken diese Objekte, Elemente steuern kannst und dann entsprechende Befehle auslöst. Das wird die ganze nächste Entwicklungstiefe sein, wenn also mehr Hardware in uns steckt, in uns Menschen. Das ist der Ausblick und da wird es hingehen.
Das ist gruselig, was du da sagst, Alex, aber das ist tatsächlich auch eine News. Ne? Da spielen wir auf den Herrn Musk an. Der ist, glaube ich, mit seiner Firma Neuralink, heißt die so? Neuralink geschafft hat.
Neuralink, genau.
Irgendwie so einen Mikroprozessor in einem Mensch zu implementieren. Ne? Oder wie sagt man das? Rein zu operieren quasi.
Ja, genau.
Und der schafft es wohl, deine Gedanken in Daten zu übersetzen, oder?
Ja. Also man muss ein bisschen zurückspulen bei dem Ganzen. Die Idee ist schon lange, Experimente in die Richtung gibt's auch schon sehr lange. Das größte Problem ist ja, wenn irgendwelche Nerven, gerade in der Wirbelsäule, entsprechend in dem Spinal Cord, wenn die durchtrennt sind, dass du querschnittsgelähmt bist und so weiter. Also dass du dann dich nicht mehr bewegen kannst. Das ist so der Kern der Sache, dass man es schafft, durch bestimmte Impulse wieder Bewegung in Extremitäten zu bringen. Daher kommt die ganze Sache. Und es wurde erfolgreich schon mit einem Motorrad verunglückten Menschen umgesetzt, der wieder laufen kann und entsprechend sich bewegen kann. Der war also wirklich hüftabwärts gelähmt und das kann er eben wieder ganz normal gehen. Dazu, das ist so der Ausflug zur KI, gab es verschiedene Experimente. Aus dem letzten Jahr konkret, die im Januar ein sehr erfolgreiches Osaka war es, glaube ich, also in Japan in der Uni. Und da hat man geschafft, über KI aus einem MRT heraus Gedanken auszulesen, also in Form von Bildern. Man hat die Probanden vorher Bilder anschauen lassen, die KI hat das übersetzen können. Noch etwas schwammig, aber da war ein Bild von einem Zug zum Beispiel dabei. Das hat der Mensch sich also nur vorgestellt und dann hat die KI verstanden, okay, dieser Mensch denkt an einen Zug. Und das gleiche Experiment wurde später in Austin in Texas wiederholt, im Mai letzten Jahres. Und da ging es tatsächlich um Gedanken. Auch das hat aufgrund der Gehirnströmungen entsprechend die KI auslesen können, auch welche komplex gedachten Sätze sowohl vorher festgelegte als auch während der Zeit in der Röhre selbst, im MRT, der Mensch sich ausgedacht hat, konnte die KI entziffern. Das ist die Vorstufe dazu. Das heißt, man kann über Nervensignale Strukturen erkennen. Und das kombiniert jetzt mit einem Chip, der implantiert wird, macht das Ganze kristallklar. Und diese Experimente gab es schon mit Schimpansen. Ganz konkret da hat man das angewendet, die auch Computerspiele gespielt haben. Also zurück zu dem Cursor, von dem du gerade gesprochen hast, den du über dein Eye-Tracking entsprechend bewegst. In dem Fall haben die Schimpansen das tatsächlich über Gedanken, diesen Cursor bewegen können oder die Spielobjekte auf dem Bildschirm, war kein Cursor. Aber genau das ist die Kombination dieser zwei Welten. Da ist eben KI für extrem wichtig, um das machen zu können, auch die Rechenleistung dahinter und, und. Aber insgesamt, dieser Chip, der da eingepflanzt wird, der ist so hoch, so Zentimeter, so kann man sich das, so ein Kubus von einem Quadratzentimeter ungefähr vorstellen. Nur mal so als Dimension und Hintergrund.
Boah, das ist ja übel. Ich habe mich damals schon geekelt. Irgendwann hatten wir damals unter unseren Kollegen mal so eine Diskussion, da hatte sich jemand so einen RFID-Chip unter die Haut implantieren lassen, damit er eben zu Hause seine Tür aufmachen konnte von seinem Smart Home. Und das ist ja total passive Technologie gewesen. Das ist ja nur, ist ja wie, als wenn du deine Tesla-Karte unter deine Haut schiebst oder so. Ne? Im einfachen Falle.
Warum nicht? Da bin ich ganz brutal.
Diese Vorstellung, einen Chip unter der Haut zu haben, das ist, oh, nee.
Naja, weil Haustieren sonst gemacht werden. Ja, Tiere werden gechippt und so weiter. Also, kann man sich jetzt drüber streiten? Will ich das? Nein, natürlich nicht. Aber wir machen ja nun nimm allein nur mal Schönheitsoperationen. Also worauf ich hinaus will, ist, was wir mit unseren Körpern so machen, inklusive Tattoos und sonstigen Dingen, die wir mit unseren Körpern so veranstalten und verunstalten, dann ist es auch jetzt kein so großer Schritt mehr, dass man den Körper so umbaut, dass er in irgendeiner Form leistungsfähiger wird. Ja, ich meine, es gibt Menschen, die Prothesen haben müssen und dadurch auch, das gibt's ja Special Olympics für, die dann durch die Prothesen leistungsfähiger sind als Menschen ohne Prothesen. Ja, also das ist, glaube ich, ein Thema, das kann man in epischer Breite diskutieren und sich drüber streiten. Brauche ich's, würde ich's machen? Nein. Aber in die Zukunft geblickt, die nächsten Generationen, das ist eine Frage des Trendsettings und ob die Technologie es vielleicht sogar erforderlich macht. Sieh mal Folgendes, Beispiel Handy. Ja? In den 90ern, wenn du in den späten 90ern mit dem Handy unterwegs warst, dann wurdest du oft ausgelacht oder so, ach, schon wieder so ein Spinner oder ach, schon wieder so ein Angeber. Und heute, stell dir mal vor, du hast kein Handy, ich sag nur Corona, ja, um dich irgendwie am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Außen vor gelassen sind Menschen so 70, 80, so die Generation, die Kriegsgeneration und ältere Menschen, die natürlich da nicht mitmachen können. Und ich glaube, genau so ein Trend wird sich bei sowas wie Neuralink auch ergeben. Irgendwann wird's normal. Vielleicht dauert's noch 50 Jahre, was ich nicht glaube. Ich tippe auf 15 bis 20 Jahre. Und das wird normal, so wie es ein Piercing oder ein Tattoo ist.
Ja, super spannend.
Mit sowas sind wir wahrscheinlich dann auch immer näher an dieser Vision von Nanobots, ne? Das hat mich früher immer total fasziniert.
Das ist gruselig. Das musst du gleich mal erstmal erklären, was die Nanobots nämlich können. Das ist heftig.
Also du kannst es ja für viele verschiedene Dinge nutzen. Also so sage ich mal, im einfachsten Falle könntest du ja quasi einfach Nanobots in deinem Körper platzieren, die ständig deine Vitalwerte überwachen beispielsweise. Ne? Und dann könntest du, ich sag mal, ein Anwendungsfall wäre, du guckst auf deine Uhr, auf deine Smartwatch, und siehst dann, okay, hier mein Sauerstoffsättigung im Blut, das siehst du ja heute schon, aber vielleicht irgendwie meine roten Blutplättchen oder weiße Blutplättchen-Kombination oder was auch immer, irgendwann was fehlt dir im Körper, du hast Eisenmangel. Also die ganzen Dinge, wo du heute quasi zum Bluttest gehen musst, um sowas dann irgendwie einmal im Jahr checken zu lassen, wie hoch dein Cholesterinwert oder sowas ist, wirst du dann ja, sag ich mal, in naher Zukunft einfach ablesen können.
Naja, Spoiler Alert, Diabetes, ja. Es gibt ja die Dinger, die unter der Haut sind und dann kannst du damit auch den Transmitter, kriegst du dann auf die Smartwatch eben mitgeteilt, hallo, Blutzucker geht runter. Also, das gibt's ja schon.
Ja, ich glaube, das hat sogar der Sohn von unserer Freundin, aber da muss ich jetzt lügen. Ich glaube, ich habe das so ähnlich schon gesehen. Weil wenn man mal eingibt bei Google Nanobots, da ist mir gerade schlecht geworden, was die alles schon können heute. Ne? Irgendwie hier Desinfektion von Wurzelbehandlung im Mund oder Nanobots sind ins Auge injiziert worden und das Datum ist von 2018. Also überleg dir mal die Technologie, wir haben halt 2024, das war vor 6 Jahren. Ich will gar nicht wissen, was die heute schon können. Aber gute Überleitung vielleicht zum Thema Google, weil ich gerade gesagt habe, Google, wir sind heute Überleitungs-Champs heute hier. Janine, du lachst. Weil, hatte ich heute auch gesehen, Google ist ja, ich sag mal, wenn wir über KI reden und solche Geschichten, ist Google ja nicht, sind ja nicht die, die man jetzt irgendwie tagtäglich liest. Ne? Aber auch die haben ja mit ihrem Bart, heißt der, den ihr KI, Bot, den ihre KI-Engine heißt ja Bart, Google Bart. Und die haben ja auch so eine Google AI Test Kitchen oder wie sie das nennen. Und da gibt es ja schon jetzt verschiedenste kleine Utilities, die man austesten kann. Beispielsweise Music FX, wo man irgendwie so Musik-KI generieren kann. Aber jetzt haben sie eben auch vorgestellt, dieses Image FX. Und damit kann man jetzt auch Bilder generieren, also so wie wir es halt heute von DALL-E kennen oder von Midjourney. Kannst du dein Prompt eingeben und kannst dein Bild generieren lassen. Aber das Besondere hier dran ist, dass Google hier so einen anderen Weg geht. Das bedeutet, du gibst deinen Prompt ein und Google optimiert deinen Prompt danach und wandelt dann, sage ich mal, Keywords, die er erkennt, in sogenannte Chips um. Na, hatte ich gerade vorhin gelesen. Und diese Chips sind quasi dann im Nachgang, sage ich mal, konfigurierbar. Beispielsweise, du gibst ein, male mir ein Bild vom Alex mit einer Virtual Reality Brille. Dann markiert er das Wort Bild als Chip und dann kannst du draufklicken und dann kriegst du halt als Auswahl, nee, mach mal lieber hier Illustration oder Wandkunst oder was auch immer. Ne? Und das ist eigentlich ganz spannend, was ich heute bei LinkedIn gelesen hatte in den Kommentaren, dass die Qualität wohl auch schon sehr überraschend gut sein soll.
Jetzt spielen wir nochmal Ping-Pong, liebe Janine. Haben wir dich jetzt außen vor gelassen? Ich könnte jetzt nachlegen, aber come on, deine Stimme fehlt uns.
Nee, ich wollte tatsächlich gerade, während du das nämlich gesagt hast, wollte ich jetzt mal gucken, das ist gar nicht so leicht, nämlich da drauf zu kommen, wollte ich mal ein Bild generieren, weil ich finde das nämlich super interessant. Auch Thorsten, du hattest nämlich mal ein Bild auch bei dem LinkedIn-Post mit, also deine Bilder sind ja häufig mit KI generiert und da war ein... Was? und da war ein Bild, das war so auffällig, wo Menschen drei Beine hatten, teilweise keine Gesichter. Das ist ja immer so das Problem, dass die KI noch nicht so gut Gesichter und Menschen darstellen kann. Deswegen wollte ich nämlich jetzt gerade parallel nämlich mal ausprobieren, ob dieses Image FX, ob das besser ist. Weil das würde mich wirklich mal interessieren.
Spoiler, du brauchst dazu ein... Kommen wir vielleicht auch mal zu dem Punkt. Wir brauchen endlich mal einen Sponsor für unseren Podcast. Ich würde jetzt gerne sagen, sponsored bei einem bekannten VPN-Hersteller, weil, wenn der mich jetzt gesponsert hätte, der VPN-Hersteller, könnte ich jetzt zum Beispiel meinen VPN anmachen und mich nach Amerika quasi connecten, weil das ist die Voraussetzung, dass du das ImageFX verwenden kannst, Janine.
Ach so.
Ganz einfach mache ich dann, wenn ich in 4 Wochen drüben bin, dann organisiere ich das. Auch ein paar Zugriffe, die man ja nur mit einer 1er-Telefonnummer kriegt, nicht mit einer 4-9er. Ja, auch noch wichtig, also aus Deutschland raus gibt es manche Zugriffe ja nicht auf KIs diverser Art, aber das organisiere ich uns. Kriegen wir hin, dann können wir drüber reden.
Mhm. Da hätte ich auf jeden Fall gerade lange suchen können, bis ich da ein Bild mit Menschen hätte generieren können.
Meinst du übrigens, Thorsten, die Seeds und nicht Chips? Hast du von Seeds sprechen wollen oder was meinst du mit Chips?
Chips.
Okay.
Hatte ich vorhin so gelesen, dass sie das Chips nennen.
Okay. Ich kenne den Begriff jetzt nur als Seed dafür, aber okay, machen wir es aber nochmal schlau. Ist ja egal.
Ja.
Dann wird das so sein. Wenn du das gelesen hast, ist das so.
To change the way it looks, just select any of the chips and change to a suggested alternative.
Also, ach so, Seed ist dann die Umwandlung in eine Kennnummer. Okay, verstanden.
Aber wo wir auch schon bei dem Thema AI sind, was gibt es da noch so für Neuigkeiten in Richtung AI, bevor wir nämlich eigentlich zu unserem richtigen Thema für heute kommen?
Gibt es ein anderes Thema als KI? Ich bitte dich.
Nein, wir reden halt nur über KI. Janine, vielleicht noch, ich halte es mal an die Kamera, man sieht es vielleicht hier. Everyone, AI will replace designer's job. AI accepting the job. Und da siehst du hier Bilder mit 15 Fingern und solchen Geschichten. Ne? Das kann ich mal mit in die Shownotes ran. Das fand ich ganz
wollte
witzig.
Gerade sagen, das hilft unseren Zuhörern sehr. Da hast du recht.
Ja, genau, das hänge ich damit ran, weil Janine gerade gesagt hat, in den Bildern hatten Menschen drei Beine. das liegt ja wohl daran, dass die ersten Generationen dieser Bildgenerationstools irgendwie mit Händen und Füßen wohl irgendwie ganz, ganz große Schwierigkeiten hatten, glaube ich. Ne?
Genau. Und Gesichter.
Also mittlerweile Gesichter, ja. Aber ja, mittlerweile läuft das echt ganz gut, glaube ich. Das haben die mittlerweile im Griff.
Das heißt, ich zoome bei deinen Bildern nicht mehr rein.
Nee, mach das bitte nicht.
Man weiß ja nie, was man so findet. Ne? Aber um da mal die Trendankündigung zu machen in Sachen KI, definitiv, was alles sich ändern wird in diesem Jahr, wird eine Sprachsteuerung sein. Also sprich über reine Speech-to-Text, das wird sich sehr, sehr stark weiterentwickeln. Da auch Spoiler-Alert, da arbeite ich gerade an einer Entwicklung. Sehr, sehr spannend, was sich da so tut. Mit der man eben über Sprachsteuerung so ziemlich alles generieren kann, was wesentlich schneller und besser sein wird im Endergebnis, als das, was man über das Schreiben so hinbekommt. Aber da will ich es mal bei belassen, um den Spannungsbogen aufzubauen.
Ja, das kannst du ja, glaube ich, im Azure kannst du schon diese Voice Recognition verwenden. Schwieriges Wort.
Genau, kann man das auch machen. Aus über 100 Tools, Google bietet das auch an. Auf der Google Cloud Basis kannst du genau solche Tools, weil du immer von Microsoft Tools sprichst, wollte ich mal dagegen halten. Google bietet das auch an.
Das tut mir leid. Aber das hatten wir ja letztens schon in unserer vorletzten Folge, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, wo wir über die Copilot-Taste quasi gesprochen hatten. Da hatten wir ja gesagt, was für ein Bullshit. Die Zukunft liegt in Voice. Also das... Ich gehe heute auch viel lieber, sage ich meinem Smart Home, hier macht die Rollläden runter, anstatt irgendwie erst in die App reinzugehen und da irgendwo die Beschattung rauszusuchen. Aber vielleicht kommen wir mal zur letzten News noch, die wir uns noch rausgeschrieben hatten. Hat nämlich OpenAI angekündigt in ihrem Blog, dass sie ihre Version überarbeitet haben. Heißt, die 3.5er GPT Turbo, hatten wir vorhin mal zusammengelesen, Alex, wird günstiger. Und die 4.0 Preview Turbo Version wird weniger faul, habe ich gelesen. Bedeutet, die haben da wahrscheinlich wirklich auch an dem Thema gearbeitet, dass OpenAI ab und zu mal oder ChatGPT den Dienst verweigern wollte. Im Sinne von, such doch selber, lieber Kunde. Ne?
Auch ganz interessant, weil das ja auch in einer unserer ersten Folgen drin war, ne? Wird ChatGPT eigentlich faul?
Genau.
Ja, also ich sag mal, wenn du dir heute so die KI-News so durchschaust, was da so jede Woche passiert, so viel podcasten können wir gar nicht. Und das waren, glaube ich, vor 8 Wochen, ne? Oder vor 9, heute ist, glaube ich, die 9. Folge, die wir aufnehmen, vor 9 Wochen. Das ist ja unglaublich, was in dieser Zeit schon passiert ist. Ne? Also mal gucken, was in der 50. Folge unseres Podcasts passiert ist. Da hat wahrscheinlich Alex dann schon die Brille auf und die Nanobots im Blut. wenn er drüben. Also Alex, wenn du in den USA bist drüben, dann bringst du mir aber so eine Apple Vision Pro mit.
Ja, weil die da ja auch billiger ist, ne? Ist klar.
Genau, ist genau. Und du brauchst noch, wenn du eine Brille hast, brauchst du vor allen Dingen noch einen Attest aus Amerika von einem Anführungszeichen Augenarzt, der dir dort diese Dioptrien bescheinigt. Kannst du aber, also auch hier Spoiler, das kannst du wohl über verschiedene Online-Seiten dir dieses Rezept ausstellen lassen.
Ja. Ja. Da machen wir jetzt mal einen Punkt, ne?
Das ist legal bei den Amis. Das ist legal da drüben.
Da drüben ist ja eh alles anders, aber ja.
Aber was du ja eben auch erwähnt hast, Thorsten, ich glaube, das war auch zu deinen ersten News, ist das Thema Kommunikationstools, als du nämlich über Teams gesprochen hast. Und darum soll es ja heute eigentlich auch gehen. Und zwar machen wir mal den Schlenker rüber zu Kommunikationstools. Wir hatten ja ich glaube, das ist mittlerweile auch schon 2 Folgen her, also nicht in der letzten Folge, sondern wo wir mit Peter Geister die Folge hatten, sondern in der Folge davor haben wir über interne Kommunikation in Organisationen gesprochen. Und da haben wir auch noch versprochen, dass wir noch das Thema Tools auch noch mit betrachten. Und auch da ganz interessant, dieses Thema interne Kommunikation hat tatsächlich auch in meiner Umgebung mit der Podcast-Folge so eingeschlagen, dass ich jetzt nämlich auch einen Workshop dazu mache, wo wir nämlich mal mit einem Team drüber sprechen, wie läuft eigentlich die interne Kommunikation, fand ich ziemlich cool. Und werde ich sehr wahrscheinlich mit meinen Teams auch in Zukunft mal machen, dass wir nochmal die interne Kommunikation, die Kommunikationswege und allem drum und dran, was damit dann zusammenhängt, auch nochmal reflektieren und schauen, wo kann man, an welchen Stellen kann man das eigentlich verbessern. Also sehr, sehr coole Folge. Muss ich echt sagen, da nochmal danke in die Runde, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Aber heute geht es nämlich darum, dass wir einmal vor allem die Tools nochmal tiefer betrachten. Das heißt, wir haben ja viel darüber gesprochen, welche Herausforderungen und wie wichtig eigentlich auch interne Kommunikation in einer Organisation ist und wie groß das Thema auch ist. Deswegen haben wir ja dann ja auch irgendwann einen Cut gemacht und haben gesagt, wir lagern das Thema Tools aus. Und darum soll es heute eigentlich auch gehen. Und um jetzt auch nochmal eine Verbindung zu der letzten Folge zu machen, wo wir über Employee Experience gesprochen haben mit Peter Geißler. Was nämlich richtig interessant ist, das Thema Tools nimmt ja gerade umso mehr zu, je mehr wir uns in einer virtuellen Organisation befinden. Und wir haben ja in der letzten Folge auch gesagt, dass man natürlich die Waage halten muss zwischen virtueller Organisation und physischer Organisation. Und das ist etwas, wo wir natürlich heute auch den Fokus drauf legen werden. Das heißt vor allem diese virtuelle Organisation. Und ich finde, dieses Thema Tools also Tools und interne Kommunikation hat auch sehr viel mit Employee Experience zu tun. Und da haben wir ja heute auch die Experten da. Thorsten, Alex.
Ja.
Hallo. Kommst du in eure Hallo. Richtung?
Ja. Was? Ich habe keinen Plan von sowas. Ich kommuniziere nicht.
Stimmt, bei dir gibt es ja nur E-Mails.
Alex hat in irgendeiner Folge gesagt, er nutzt nur noch WhatsApp. Also Alex, seine komplette Employee Experience bezieht sich auf WhatsApp.
Ich habe heute erst einen Studenten geschrieben, ich habe seine Mail gesehen, die erst mal geflissentlich ignoriert und dann hingeschrieben in WhatsApp, haben sie mir eine Mail geschrieben. Ja, warum nicht?
Ich muss ja sagen, ich finde dieses Thema Tools hört sich für mich immer an wie so ein Dschungel. Also wenn ich jetzt davor stehen würde und ich müsste ein Tool auswählen, habe ich immer das Gefühl, ich stehe vor einem Dschungel voller Tools. Ich weiß nicht genau, was sind eigentlich meine konkreten Anforderungen? Was soll dieses Tool überhaupt machen? Und ich stehe davor und denke mir, es gibt doch so viele Anbieter. Was ist denn jetzt eigentlich das richtige Tool für mich? Habt ihr eine Antwort auf diese Frage?
Das, also nur, um das nochmal zu untermauern, ich weiß, es geht um andere Tools, aber Tools grundsätzlich, allein die Liste meiner KI-Tools umfasst mittlerweile mehr als 4.300. Ja, 4.300 KI-Tools, die öffentlich zugänglich sind, ohne Spezialanfertigungen. Da kann keiner mehr durchblicken. Ja, und das hier ja dasselbe, genauso wie mit Apps. Ich weiß es nicht. Sind wir schon bei der Milliarde Apps oder so? Wahrscheinlich. Ja, die in irgendwelchen App-Stores runterladbar sind. Ja, natürlich für jeden Bedarf seine Sache und hat viel mit Geschmack zu tun und was man wirklich Menschen vorsetzen will und worum es geht. Die Frage ist, wenn wir es jetzt rein auf Kommunikation beschränken, wie kommunizieren wir? Mail hatten wir schon, Direktnachrichten hatten wir schon, SMS, Telefon. Ja, das sind ja so die gängigen Dinge, die jeder irgendwie im Zugriff hat. Und dann, wie bricht man es jetzt runter? Ich denke mal, Sicherheit ist eins der größten Themen. Dass WhatsApp nicht sicher ist, ich denke mal, das hat sich schon rumgesprochen. Signal und Threema dagegen, was völlig anderes, die sind entsprechend gesichert. Trotzdem erfreut sich ein WhatsApp größere Beliebtheit als eben die ebenfalls kostenfreien Tools da draußen. Ist doch sehr merkwürdig. Also woran liegt's? Es ist in Gewohnheiten, glaube ich.
Es ist eine Gewohnheit, es ist auch eine Usability-Geschichte. Also warum ist dieses WhatsApp eigentlich so erfolgreich geworden? Weil es halt einfach zu nutzen war. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Aspekte gewesen. Und wenn was einfach und, sage ich mal, noch ein bisschen sich nach Gamification anfühlt, dann nutzen das die Leute und dann schauen die erstmal drüber hinweg. Das können wir natürlich im Unternehmenskontext nicht machen. Und weil Janine sagt, wie wähle ich denn so ein Tool aus? Da muss man natürlich erstmal ein bisschen schauen, was ist überhaupt die Anforderung? Und da können wir quasi man kann ja von so einer Top-Bottom-Kommunikation ausgehen, wie wir es früher hatten. Da hätte man vielleicht gesagt, okay, wir nutzen jetzt mal ein Intranet. Ne? Und dann nutzen wir quasi News in einem Intranet. Aber das ist ja sehr oldschool und es ist auch sehr einseitig. Dann ist man früher dann dazu übergegangen und hat gesagt, okay, da machen wir noch eine Kommentarmöglichkeit an die News ran. Aber auch das war ja relativ starr, sage ich mal. Und wenn du jetzt natürlich mit WhatsApp um die Ecke kommst, Alex, WhatsApp dient für mich eher so als One-to-One-Kommunikation. Ich weiß, da gibt es auch Gruppen und solche Geschichten, aber WhatsApp ist für mich so in dieser Kategorie, da nehme ich das Telefon in die Hand und rufe jemanden an oder ich texte dem schnell was. Ne? Also WhatsApp kann man vielleicht in meiner Sicht als Ersatz auch für Teams-Chat benutzen. Ne? Du grinst, du bereitest dich schon wieder auf einen Gegenschlag vor, Alex.
Ja. Soll ich? Naja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist das Jahr 2024. Thorsten Hufsky, seines Zeichens, ist ein ganz interessanter Mensch in Sachen Kommunikation mit WhatsApp, denn er schreibt darüber nur. Also sprich, Sprachnachrichten an ihn zu schicken, da hat er drüber geschimpft, denn warum zum Henker kann man mit WhatsApp keine vernünftige Transkription machen? Er liest die Texte lieber. Und ich mir denke, wofür ist denn diese Sprachfunktion da? Das ist doch gerade der Witz, dass jemand eine Sprachnachricht schickt.
Die Sprachfunktion kam später hinzu, das haben die nur hinzugebaut, damit andere Dienstleister Services aufbauen können, die ich jetzt auch nutze im Übrigen, wo ich dann eure Sprachnachrichten hinschicke, um sie mir transkribieren zu lassen.
Oh
da
mein
kann
Gott.
Man zum Beispiel, da kann man so Bots benutzen wie TranscribeMe. Aber wir ich sag mal hier, das habe ich jetzt gut gekontert, deinen Angriff, Alex, aber kommen wir mal zurück zu dem Thema. Yes. Wir waren bei Kommentarfunktion im Intranet. Man ist dann ja irgendwann dazu hingegangen und ich hatte, glaube ich, in irgendeiner Folge mal gesagt, dass ich ganz großer Fan von Microblogging-Diensten bin. Und was ist ein Microblogging-Dienst? Es kommt also von dem Thema, von dem Wort Blog. Also früher hat man quasi im Blog seine Meinung runtergeschrieben und Microblog geht dann so mehr so in die Richtung damals, als Twitter aufkam. Man schreibt eben in kurzen, verdaulichen Häppchen seine Meinung. Und das in Communities. Das ist, so bin ich quasi in meiner Arbeitswelt damals groß geworden. Ich habe es geliebt, weil es nämlich die E-Mail-Kommunikation abgelöst hatte bei uns damals. Hatten wir letztens auch drüber gesprochen. Wir hassen E-Mail-Kommunikation. Und diese Microblogging-Dienste, Vertreter sind Viva Engage, aka Yammer. Ne? Also das haben sie ja umbenannt, Yammer in Viva Engage. Slack ist ein ganz bekannter. Gibt es noch Slack? Oder ist es mittlerweile schon tot? Ja, gibt es noch. Slack ist ein bekannter Vertreter. Boah, mir fallen gar nicht andere ein. Habt ihr noch, Alex, du hast letztens noch irgendwie jemanden genannt? Die Kölner Kollegen, wie hießen die?
Das ist SpeakApp, ja, auch das Microblogging-Tool, sehr einfach zu benutzen, auch sehr sicher, DSGVO-konform, ja, made in Germany, also man kann ja auch das alles mal unterstützen und muss nicht immer in die Microsoft-Welt abtauchen, jawohl.
Genau, also warum bin ich eigentlich in der Microsoft-Welt? Weil wir natürlich, ich berate eben Microsoft 365 und im Microsoft 365 gibt es ja seit ein paar Jahren diese Viva-Palette und Teil davon ist eben das Viva Engage, formerly known as Yammer. Natürlich greife ich dann erstmal zu so einem Tool, weil es eben in meinem kompletten Ökosystem integriert ist. Das heißt, wenn ich mit Janine heute im Teams uns was zuchatte, kann ich einfach direkt einen Verweis aus dem Yammer quasi hinzufügen und die ganzen Tools in diesem Microsoft 365 Cosmos sind eben miteinander verbunden. Deswegen wäre Engage beispielsweise mein Tool der Wahl, wenn ich quasi Kommunikation fördern möchte in Unternehmen, die bereits auf Microsoft 365 sind. Jetzt gibt es aber auch Unternehmen, sage ich mal kleinere Unternehmen, die vielleicht nicht komplett Microsoft 365 ausgerollt sind, die vielleicht schnell, agil irgendwie losstarten wollen, ohne jetzt irgendwie Community Manager etc. einzuführen. Dann sind natürlich so Tools wie Slack genial, ne? Weil die hast du eben auch instant aus dem Boden gehoben und kannst loslegen und vielleicht auch mit geringeren Kosten, ne? Weil das muss man ja auch noch betrachten bei dem Thema. Also deswegen, alle Tools haben ihre Daseinsberechtigung, aber mein großer Tipp, Janine, ist eben das Thema Microblog, dass man das angeht zur Kommunikation.
Vielleicht noch kurz von deiner Seite oder von eurer Seite, Microblogging, könnt ihr das ganz kurz in ein, zwei Sätzen erklären für unsere Zuhörer, was bedeutet das überhaupt?
Naja, ich hatte es ja, glaube ich, gerade schon kurz versucht zu erklären, dass man dass man kleine Blogbeiträge in komplett zusammengeschrumpfter Version absetzen kann als Statusnachricht. Das hat sich natürlich über die Zeit hinweg auch ein bisschen verändert. Aus den Mikro-Artikeln sind wieder richtige, größere Artikel geworden, auch mit redaktioneller Funktion, Copilot-Unterstützung, Bildern und. Ne? Wir haben uns auch ein bisschen von Micro wegentwickelt. Aber das ist eben, glaube ich, das ist auch ein bisschen diese Evolution, die wir durchgemacht haben. Twitter war auch am Anfang auf 140 Zeichen begrenzt. Und dann wollten die Leute irgendwann mehr Zeichen haben. Sorry, wenn ich immer Twitter sage, das heißt ja heute schon X. Ne? Aber ich glaube, da kann man mittlerweile, 500 Zeichen oder 480 Zeichen kann man da mittlerweile absetzen.
Ja, ist entsprechend deutlich größer geworden. Aber die ganzen Kanäle, die gehören ja alle dazu. Facebook, Pinterest und wie sie alle heißen. Das alles kommt aus dem Microblogging ursprünglich. Die Frage ist ja nur, das ist ja eine Geschmacksfrage am Ende des Tages, ja. Also wie, was du für ein Auto fährst und was du zum Abendessen isst. Also wie ist es so darstellbar, dass es leicht verdauliche Kost für den Durchschnittsnutzer ist? Und ich will halt nicht das 95. Tool auch noch haben, mit dem ich mich auch noch zurechtfinden muss. Also Yammer zum Beispiel finde ich jämmerlich. Also ich mag das Ding überhaupt nicht. Ja, ich finde es gruselig. Aber wahrscheinlich muss man damit auch, keine Ahnung, fast aufgewachsen sein. Wie Instagram kann ich mich aber nicht mit anfreunden. Das liegt dann aber an mir, vielleicht auch meiner Generation. Ich weiß es nicht. Aber ich will einfach auch nicht so viele Tools haben. Und das ist der Vorteil, wenn du sowas, klingt jetzt wie ein Werbeblock, ist aber keiner, ich kenne keinen von SpeakApp, aber trotzdem, Tools wie eben genau das fassen die zusammen. Also das passt auf die Microsoft-Welt obendrauf. Sprich, wenn du von Teams was bekommst, dann kannst du das und von anderen Kanälen, egal von wo, kann das alles über eine einzige App integriert werden. Und das ist das, was ich will. Das ist meine Welt. Ja, wo ich sage, ich gucke mir ein Ding an und da habe ich bam, 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 alle Informationen untereinander. Statt 95 Apps aufmachen zu müssen, und dann, ich muss ja da noch und da noch, dann verschwindet es vom Bildschirm. Ich muss es mir auch noch merken. Ja, und dann muss ich am Ende des Tages in diesen ganzen Apps nachschauen, war da nicht noch irgendwas und ist da nicht noch so ein rotes Flag, muss ich da nicht noch was beantworten? Wenn ich das zentral an einem Punkt habe, dann sind mir die Feeds, von woher das kommt, ziemlich egal.
Ja, ich habe sogar mittlerweile mal gegoogelt, deine Empfehlung SpeakApp. Und es ist tatsächlich, sie schimpfen sich selbst auch Social Intranet. Also es ist eben auch nochmal eigentlich ist es ein Konkurrent zu den ganzen Microsoft-Geschichten da draußen. Die wollen eben in dieser Kommunikationsplattform eben auch direkt diese Intranet-Geschichten mit verwursteln, sage ich mal.
Aber sie integrieren es halt auch. Und das ist ja das, was ich so gerne mag. Ja, es wird genauso ein Teams angebunden wie Sonstiges von außen. Das ist ja der Vorteil. Da sehe ich eben Microsoft jetzt nicht gerade als Integrator, sagen wir es mal so. Ja, die bauen eben ihre Welt aus, also oder auf und aus, erweitern sie mehr und mehr, aber ich bin dann gezwungen, in diese Microsoft-Welt ja auch einzutauchen. Aber Janine.
Ja, ich wollte gerade sagen, also genau deswegen heißen wir Digital Chili als Podcast, weil ich finde das natürlich zwischen euch beiden immer super interessant, weil wir haben auf der einen Seite Microsoft und auf der anderen Seite halt immer auch andere Tools und dass das sich so kämmelt, ich finde das richtig cool. Ich habe aber von euch mal so, um das ein bisschen zusammenzufassen, mal so ein paar Kriterien mitgenommen, womit sich eigentlich Organisationen auch beschäftigen. Ne? Also woran machen die es eigentlich fest, welche Tools jetzt zu denen passen? Und ich habe jetzt einfach mal das Thema Datenschutz. Ich glaube, das ist so auf Platz 1, neben den Kosten. Das war so das erste Thema, was ihr eben gesagt habt, Datenschutz natürlich. Wo werden die Daten gespeichert? Werden die in der EU gespeichert? Werden die in Amerika gespeichert? Wo werden die Daten gespeichert? Das Thema Datenschutz, sehr, sehr wichtig. Dann einfach bedienbar, das heißt auch eine Einfachheit. Es soll jetzt nicht super komplex sein, es soll jetzt nicht stundenlang dauern, bis man dieses Tool erlernt hat, sondern es soll einfach erlernbar sein. Was natürlich auch wieder in Richtung Change Management geht. Thema 3 oder Kategorie oder Kriterium 3 ist zentraler Einstiegspunkt, Verbundenheit. Das heißt, auch da sollte auf der einen Seite in die Tool-Infrastruktur der Organisation reinpassen, es sollte gewisse Verbindungen schaffen, aber es sollte auch etwas mitbringen, dass es zum Beispiel auch ein zentraler Einstiegspunkt ist und dass man von da aus dann zu anderen Tools oder zu anderen Punkten hinspringen kann. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den ihr eben nämlich genannt habt, auf der einen Seite mit Microsoft, aber auf der anderen Seite gerade eben auch mit SpeakApp. Bedeutet, das ist natürlich auch ein Punkt. Man will nur noch ein Tool haben, von dem man in andere Tools oder in andere Punkte reinspringen kann.
Und der letzte Wir hatten da mal einen schönen Begriff dafür. Single Point of Truth.
Ne? Single Point of Truth. Ist gut.
Ja, genau. Oder Entry in dem Fall. Also ich hätte da noch eine Ergänzung. Ich weiß nicht, ob deine Liste schon fertig ist, Janine.
Aber
mach.
Okay,
dann komme ich mit meiner hinterher.
Der letzte Punkt, da wäre nämlich genau meine Frage, ob ihr noch Ergänzungen habt, ist nämlich der Punkt Kosten. Ne? Also auf der einen Seite, es gibt ja immer auch so eine Kosten-Nutzen-Analyse, habe ich damals auch gemacht für ein PMO-Tool. Und zwar Kosten ist natürlich auch immer ein Totschlagargument. Wie teuer ist das eigentlich, was wir da einführen? Wie aufwendig ist das? Das heißt, das ist natürlich auch immer noch ein Kriterium, was man da berücksichtigen muss. Aber gerne, Alex, du wolltest mich ergänzen, dementsprechend.
Ja. Wort. Ja, also danke fürs Mitnotieren oder so schön zusammenfassen. Wunderbar. Die Kosten sind nochmal ein eigenes Thema. Aber ich glaube, wir hatten es ja eingangs jetzt im Kontext mit KI erwähnt, mit OpenAI und ChatGPT. Kosten sinken in diesen Bereichen. Es kommen neue Tools raus, neue was auch immer Entwicklungen. Die sind erstmal etwas hochpreisiger. Man nimmt den Markt mit, der Klassiker. Aber eben bei Tausenden von diversen Tools werden sich nur ein paar durchsetzen. Andere werden geschluckt, andere werden wiederum aus Kostengründen verschwinden vom Markt. Ich denke mal, das Kostenargument, es ist eins, aber es ist nicht das Ursächliche. Da ist eben die Datensicherheit, aber, und das wäre meine Ergänzung jetzt, Informationsflut als solche. Wir hatten es ja von E-Mails, dass ich kein E-Mail-Fan bin, da hat sich schon rumgesprochen, habe ich schon einige Kommentare zu bekommen, dass sie das unterstützen, diverse Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank dafür. Aber dennoch sind sie ja da. Ich kann und darf sie ja nicht in einer Organisation, woher es auch kommen mag, ignorieren. Ich muss sie mich ja mit beschäftigen, mit den Inhalten. Und wenn es jetzt eine Wunschliste gäbe, das ist meine Ergänzung konkret, dann würde ich sagen, dazwischen geschaltet müsste es eine KI-Funktion geben, mit der ich mich gar nicht beschäftigen will. Die will ich nicht auch noch als App haben. Die muss dazwischen geschaltet sein, die aufgrund meiner Lebensumstände, ich meine das jetzt im Arbeitskontext, für mich schon filtert, intelligent filtert, was für mich wichtig ist und priorisiert. Denn mich interessiert nicht, wie das Wetter in Nünnene ist, wo ich mich gerade bewege. Wenn ich das wissen will, gucke ich nach. Ja, sondern die Dinge, die wirklich wichtig sind, weil mein Chef mir eine Nachricht geschrieben hat, die zwischen den anderen 536 E-Mails irgendwo verschwindet. Aber da sind wichtige Elemente drin. Und eben, was wichtig ist und was nicht, das über eine KI zu regeln und wie es dann am Frontend aussieht, du, das ist eine Frage, welche Farbe will ich mich heute anziehen? Ja, das ist ja nur eine Geschmackssache. Das wäre eben meine Wunschliste.
Das ist ein sehr guter Punkt. Hat übrigens auch dein Lieblingshersteller Microsoft ja auch schon erkannt, indem er quasi in das Viva Engage jetzt nämlich Copilot eingebaut hat, Alex. Und das finde ich nämlich eine geniale Geschichte. Copilot hilft ja nicht nur dabei, demnächst bessere Beiträge in deinem eigenen Stil zu schreiben, sondern der filtert dir auch heraus, wenn du zum Beispiel Moderator bist, hey, wo gibt's denn so Brennpunkte, ne? Wo gibt's Heatmaps, wo gibt's Trendthemen, wo du vielleicht mitreden solltest, lieber Mitarbeiter, weil das genau dein Thema ist. Und das ist genau der Punkt. Also bei KI gebe ich dir 100% recht. Brauchen wir, um dieser Flut an Informationen ein bisschen Herr zu werden. Setzt natürlich auch voraus. Flut an Informationen ist ja auch vielleicht ein Luxusproblem, ne? Weil du hast ja bei dieser Einführung von so Kommunikationstools, wäre das ja erstmal wünschenswert, dass du eine Flut an Informationen hast, beziehungsweise eine Flut an Kommunikation. Weil wenn du es nicht hast, hast du ja schon mal eine KPI für dein Tool wird nicht verwendet. Das kriegst du eben dann nur mit so Leuten wie Janine hin, die dann die Adoption da driven. Ne?
Das war jetzt ja aber super sexisch, ja, die Adoption.
Das war mal gut. Ja, bevor ich mit euch gleich etwas vorhabe.
Ich wollte noch einen Rebuttal hier loslassen. Weil er hat jetzt den Microsoft-Punkt gemacht, da muss ich jetzt draufhauen, ja, sorry.
Ja, genau, da will ich nicht gleich drauf eingehen. Ich werde nämlich gleich bei euch so ein bisschen den Ring eröffnen mit den Kriterien, die wir nämlich aufgestellt haben. Okay. Weil wir ja hier, sage ich mal, zwei Parteien haben. Und da würde ich gleich für euch nämlich den Ring eröffnen und mit euch gemeinsam nämlich einmal die Kriterien durchgehen. Bevor ich das allerdings mache, habe ich mir nämlich noch etwas notiert. Und zwar haben wir nämlich gerade eben auch einen spannenden Punkt gesagt, dass sich ja eigentlich auch die interne Kommunikation in Organisationen schon in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert hat, ne? Also wenn wir jetzt mal an Taylorismus denken, wo alles sehr stark top-down war, und wenn wir an heute denken, in der virtuellen Organisation, wo Kommunikation gerade über Tools immer wichtiger wird, aber auch die crossfunktionale Kommunikation. Also ich stelle mir das so vor, wenn wir in eine Organisation einfach mal reinblicken würden, ist das wie so ein Spaghetti-Salat. Wenn wir jetzt einfach mal die ganzen Kommunikationswege aufmalen, fühlt sich das an, als würden wir jetzt einmal so einen Spaghetti-Salat aufmalen oder Kabelsalat, weil einfach du komplett quer kommunizieren kannst, top-down, bottom-up, horizontal, wie auch immer. Das heißt, die Kommunikation ist eigentlich immer möglich. Du kannst aus der Organisation raus kommunizieren, du kannst wieder rein kommunizieren, du kannst mit anderen Organisationen kommunizieren, wie auch immer. Bedeutet, die Kommunikation hat eigentlich so viele Wege mittlerweile, dass es natürlich sich auch so ein bisschen anfühlt wie so ein Spaghetti-Salat oder so ein Dschungel. Ne? Also wir haben den Tool-Dschungel und wir haben den Kommunikationswegen-Dschungel. So, was ich jetzt allerdings mit euch machen würde, wenn ihr euch nämlich jetzt einmal in eure Partei hineinversetzt, das heißt, wir haben Partei beispielsweise Microsoft-Tools und alles, was da, das Universum, weil das nun mal auch ein sehr großes Universum ist, und wir haben einmal Partei andere Tools, würde ich jetzt ganz gerne einmal die einzelnen Kriterien nämlich mit euch durchgehen und würde vorschlagen, dass ihr einfach mal darauf antwortet. Aber bevor...
Frage der Woche.
Wie wir das machen, würde ich euch einmal die Frage stellen, welche Kommunikationstools gibt es denn von eurer Partei aus? Das heißt, worauf beschränken wir uns denn heute?
Oh, darf ich erst noch was ganz anderes einwerfen?
Ja.
Ich will dich nicht durcheinander bringen, aber du hast vom Taylorismus gesprochen. Also nur für die Generation Z da draußen. Es geht nicht um Taylor Swift, ja. Also um ganz klarzustellen. Das war ein anderer. Ich will es ja nur gesagt haben. Hey, ich höre die wildesten Sachen in der Uni. Glaub mir, was ich so erlebe, wenn ich Fragen stelle, was ich für Antworten kriege. Also, wer war denn dieser Frederick Winslow Taylor? Huh? Herr
ist Mr. Das Sachsen. Jetzt die Haben wir jetzt die Folge, den Titel der Folge heute, Taylorismus versus Taylor Swift.
Das haben wir doch sehr gut hingekriegt. Entschuldigung, aber den musste ich jetzt kurz reinlassen. Nein, Janine, also ja, das heißt, wir sind bei Kriterien, die diversen Tools ausmachen im Kommunikationsbereich und die sollen wir jetzt auflisten.
Nee, erstmal, wir haben ja gerade eben schon einige Tools gehört. Die Frage ist erstmal, welche Tools da draußen gibt es denn, womit sich Organisationen gerade auch beschäftigen? Wir haben ja die Microsoft-Seite, Microsoft-Partei, und wir haben die andere Tools-Partei.
Ja, also sag mal, in der Microsoft-Welt, also womit beschäftigen sich unsere Kunden aktuell? Natürlich nach wie vor Teams. Wir haben Viva Engage als Kommunikationstool und wir haben tatsächlich auch mittlerweile den Copilot, mit dem man ja reden und sprechen kann und eventuell auch antworten und sich erhofft davon. Outlook lasse ich mal außen vor. Also das ist für mich Alt, jetzt kommst du, Alex.
Ich habe keine Tools. Ich habe dazu nichts zu sagen. Die Welt ist zu Microsoft dominiert. Ich habe aufgegeben. Microsoft hat gewonnen. Nein, ich meine, natürlich gibt es alle möglichen Tools da draußen. Also nehmen wir jetzt, wenn es um es ist halt, das ist eben das Gemeine. Es ist nicht 1:1 vergleichbar. Wenn ich jetzt sowas sage wie Zoom, ja, dann kann ich das nicht mit Teams vergleichen. Das ist nur, weil du vor einer Kamera sitzt und man miteinander redet, dann ist das, was wir jetzt auch gerade tun, wäre auch ein Tool. Das ist es nicht. Es ist wieder eine Frage des Bedarfs. Ja, aber ich stehe mit Teams auf Kriegsfuß, allein das Einloggen, auch wenn du über verschiedene Arbeitsumgebungen kommst. Also das hat jetzt Microsoft verbessert, das gebe ich ja ganz offen zu. Es ist inzwischen leichter geworden, dich mit mehreren Usernamen einzuloggen. Du kannst Accounts heute leichter über verschiedene Tenants wechseln, das geht. Problemlos, ging ja schon vorher, aber schwieriger gewesen. Das mag ja sein. Microsoft ist halt sehr dominant am Markt. Ja, es gibt nach meinem Wissen in dieser Bandbreite und in der Verzahnung von Tools, es gibt keine besseren Lösungen als die von Microsoft da draußen. Es gibt einzelne Tools, Standalone-Tools oder dann eben Tools wie das Beispiel vorhin SpeakApp, die sich oben drüber setzen und immer die Frage ist, für welche Anwendungen sie da sind. Aber ganz konkret, seien wir ehrlich, ich meine, schau dir die Mac-Welt an. Ja, wie lange hat es gedauert, bis Mac dazu bereit, weil Apple bereit war, auf ihren Rechnern eben Microsoft-Produkte zuzulassen. Da war die kleine Investition, wie viel war es, $300 Millionen zur Rettung von Apple, von Microsoft erstmal überhaupt erforderlich. Ja. Also das hat alles historische Gründe. Die Dinge sind so gewachsen und du kommst einfach gegen Microsoft nicht an. Das muss man halt auch ganz klar sagen, was es deswegen nicht besser macht. Also das wollte ich vorhin als Rebuttal sagen zum Thema dem Viva Engage. Und das ist mein grundsätzliches Problem mit den Informationen da draußen. Informationsflut ist ja etwas, das wir selbst managen. Also ganz konkret, wenn ich mir TikTok anschaue, was ich nicht tue, irgendwelche Sachen, die algorithmusgesteuert sind, dann heißt das, ich kriege wieder etwas, das in die Richtung geht, das mich interessiert. Ähnlich ist das auch bei Viva Engage. Ich habe Dinge, die mir vorgegeben werden. Ich will aber selbst der Driver sein. Ich möchte selbst einstellen können, was mir wichtig ist und auch nicht, was mein Chef sagt, was mir wichtig ist, wichtig zu sein hat. Ja, das sind Kriterien, die ich an solche Tools habe. Ob die jetzt aus dem Hause Microsoft oder XY kommen, da bin ich leidenschaftslos. Denn Geld ist Geld, es kostet etwas. Da ist mir die Zuverlässigkeit wichtig. Und wenn der Punkt an Microsoft geht, dann sei es so. Das ist mir egal.
Aber das ist ein sehr guter Punkt, Alex. Übrigens auch eines der meistgewünschten Features unserer Kunden da draußen immer, dass sie sich eben Themen abbestellen können, die von denen sie nichts mehr hören wollen. Also das interessiert mich nicht. Und das ist ein wirklich sehr guter Punkt und du hast auch eigentlich recht mit deinen Ausführungen. Du kommst tatsächlich, wenn du so ein allumfassendes System einführen willst, an Microsoft nicht vorbei. Klar kannst du dich gegen Teams wehren und kannst dich via Zoom mieten. Klar kannst du musst kein Engage benutzen, du kannst das auch über Slack und Co. benutzen. Wenn du es aber alles aus einer Hand haben willst, was halt Vorteile hat, dann nutzt du eben Microsoft. Und wenn du es nicht machst, dann hast du nämlich auch wieder das nächste Problem. Dann werden deine Mitarbeiter, fangen deine Mitarbeiter an, unzufrieden zu werden, weil du dann eben das Problem hast, dann musst du dann Landkarten aufbauen, so When-to-use-what-Landkarten. Haben wir früher auch schon gemacht, Janine, dass wir reingegangen sind und erklärt haben den Kunden, ja, wann benutze ich denn jetzt welches Tool, für welchen Zweck? Also jetzt möchte ich den anschreiben, also gehe ich in das Tool. Das ist eben nicht zielführend, sondern du suchst schon allumfassende Systeme. Und da, ich sag mal, es gibt schon noch Anbieter da draußen, siehe Google, ne, die haben ja auch eine Google Office Suite, die man vielleicht zu Teilen benutzen kann, aber die bauen das eben nicht in dieser Intensität aus, wie es Microsoft.
Ja, und da hast du recht. Sorry, ergänzend dazu, du hast völlig recht. Gibt es genauso bei Apple auch. Ja, du hast da ein Keynote, ja, du hast ein Numbers und wie sie alle heißen, die dann eben das Pendant zu einem PowerPoint oder einem Excel sind. Aber, und Google ist genau das Gleiche hier, es ist immer auf der Basis Microsoft aufgebaut, damit die Kompatibilität nämlich nach oben, unten, seitwärts in Richtung Microsoft möglich ist. Wenn du das nicht machst, ja, da verlierst du Masse und dann steigen die Leute aus. Ich behaupte mal, die meisten User von Macs heutzutage, die vor so einem MacBook sitzen, sie würden es nicht benutzen, wenn die diversen, sagen wir, eine Office-Suite von Microsoft darauf nicht laufen würde. Ja, ich meine, ich benutze immer noch, ich rede jetzt mal gegen Apple, ja, das kommt aus meinem Munde, ich benutze immer noch Apple Mail, obwohl es ein bescheidenes Programm ist. Ein ganz kleines Beispiel, versuch mal Unterordner in Apple Mail anzulegen. Der Workaround ist, du machst Outlook, Microsoft Outlook auf, legst den Unterordner mit einem Klick an, das ist ja wirklich idiotensicher, ja, auf derselben Serverstruktur, dann wird auf dem Server im Hintergrund, wird dieser Ordner angelegt, dann machst du Mail wieder auf und ist der Ordner da. Wie bescheuert ist denn das bitte? Und das meine ich damit, dann musst du wirklich zwei Kosmen haben und da steigen die Leute aus, dann sind wir bei der Landkarte. Ja, und das ist sowas von unzeitgemäß. Also wieder Summary, Punkt nach unten gebracht, Microsoft gewinnt. Weil was ist die Alternative?
Ja. Du hast recht, dass das Ökosystem muss bespielt werden. Das ist nämlich auch das Problem aktuell, was Apple mit dieser Vision Pro hat. Du hast nämlich da einige Anbieter da draußen wie YouTube, die haben gesagt, wir machen keine extra YouTube-App für so eine Vision Pro. Überleg dir das mal. YouTube, was das für eine Ausbreitung hat mittlerweile. Ne? Es gibt noch andere, Netflix. Netflix macht auch keine App für die Vision Pro. Und das kann schon ein Todesschuss für so ein Gerät sein, sage ich mal. Wenn nicht Apple, was Apple sehr gut kann, ist eben die Usability. Und da ist vielleicht Microsoft nicht so gut, sage ich mal. Aber ja, ich sag mal, kann man ja zusammenfassen, Janine, weil tatsächlich müssen wir langsam zusammenfassen, weil ich nämlich einen Anschlusstermin habe. Und zusammenfassen kann man ja eigentlich sagen, wir kommen an Microsoft nicht vorbei, wenn es um Kommunikation geht.
Ich sehe ein Nicken von Alex. Sehr.
Ja, einen Satz haue ich noch raus, wenn wenigstens die Qualität stimmen würde. Wir haben schon mal über Copilot geredet. Ich fühle mich bei Microsoft wie ein Teilnehmer eines riesen Beta-Tests und dafür will ich bezahlt werden und ich nicht die bezahlen. Sorry, den muss ich rauslassen.
Da nochmal ein Verweis auf unsere Folge bei Nanensoftware. Hm? Ja, aber da kann ich jetzt doch den Titel der Folge wieder umbenennen, nämlich 1:0 für Thorsten, heißt der.
Damn! 2:0, glaube ich. Ich glaube, der Punkt geht nach Sachsen. Oh Mann, ey. Okay, okay.
Um das vielleicht auch nochmal ganz kurz zusammenzufassen, also was natürlich wichtig ist, Organisationen stehen vor der Frage, welches ist eigentlich das richtige Tool. So, wir haben damit angefangen, wir haben einen Dschungel voller Tools. Was ist eigentlich das richtige Tool? Und ich glaube, das kann die Organisation sich meistens auch nur selbst beantworten. Und zwar, indem man nämlich überlegt, welche Anforderungen haben wir denn eigentlich als Organisation an dieses Tool? Und wir haben da ja eben einige genannt, wie Datenschutz, Einfachheit, zentraler Einstiegspunkt, Single Point of Truth oder Single Point of Entry, Kosten, Informationsflut, wie kann diese gemanagt und gesteuert werden? Das heißt, wir haben ja schon ein paar Kriterien mitgegeben und man muss sich einfach die Frage stellen, welche Anforderungen haben wir als Organisation eigentlich an ein gutes Kommunikationstool? Und dann nicht 5 gleichzeitig einzuführen oder viele verschiedene zu haben, sondern sich wirklich mit der Zeit auf ein Kommunikationstool zu beschränken, um diesen Dschungel nicht noch weiter aufzumachen, sondern um da ein bisschen Licht ins Dunkle reinzubringen und vor allem auch nicht, um die Mitarbeiter zu verwirren. Weil das kann nämlich auch oft ein Case sein, das nämlich gleichzeitig, wie beispielsweise das Beispiel mit E-Mail, Outlook, Teams, wann kommuniziere ich jetzt über E-Mail, wann kommuniziere ich über Teams, was wird wo gemacht? Oder dann hat man noch gleichzeitig noch einen anderen Channel am besten, zum Beispiel die Entwickler haben noch einen anderen Channel. Dann geht diese ganze Flut nämlich los und dann kommt ein Chaos und dann weiß man nämlich nicht mehr genau, wann verwende ich eigentlich welches Tool. Deswegen ist es da natürlich wichtig, ein Single Point of Entry zu haben. Und ich glaube, das kam bei unserer Diskussion gut raus. Und was natürlich auch ganz nett ist, was Thorsten auch eben gesagt hat, auch sich diese Frage ganz am Anfang zu stellen und vor allem am Anfang auch zu schauen, diese Regeln aufzusetzen, wann verwende ich eigentlich welches Tool? Und damit sollte man sich möglichst frühzeitig beschäftigen.
Gut. Eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, Janine. Vielen lieben Dank dafür. Mein Taxi geht jetzt in einer Minute. Ich muss los. Ich habe mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch da draußen. Da draußen in Deutschland.
In dem genau. Sinne.
Ich wünsche euch eine schöne Woche da draußen alle und euch beiden natürlich auch. Vielen lieben Dank. Tschüssi.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.